Hier ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft in halb Europa. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich, quasi direkt vom Spielfeld. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
Habt ihr das gehört? Ich glaube, das ist schon drauf in der Aufnahme. Ich weiß aber nicht, ob ich es drin lasse. Es war ein des Kollegen Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo, es ist ein anstrengender Tag gewesen.
Das war das Feierabendseufzen.
Feierabend, ja. Hätte ich jetzt auch gerne, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es dauert noch ein klein wenig. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe von Kreisab rund um diese Weltmeisterschaft. Und es hat auch ein bisschen gedauert von der letzten bis zur heutigen Folge. Eigentlich wollte ich ja zum Beispiel auch mit Tamo schon am Mittag oder Nachmittag aufnehmen, aber es war viel los und dann gab es ganz kurzfristig gab's eine Meldung und ich dachte, was ist denn da los? Ein paar Leute haben mir geschrieben, Bob Hanning wird Nationaltrainer von Italien, ist doch super, du kannst doch Italienisch. Da dachte ich, ja, okay, jetzt ist aber mein Plan für heute, ist völlig durcheinander.
Sag doch mal auf Italienisch, was du dann gedacht hast.
Porca miseria. Mein lieber Schwan ist tatsächlich, also die sehr abgemilderte Version davon, Übersetzung. Ja, erstmal ist das natürlich eine absolute Schockernachricht gewesen, aber im positiven Sinn ist natürlich toll für den Handball, falls Italien ein bisschen größer wird auf der Landkarte unseres Sports. Darüber sprechen wir gleich kurz. Ich habe auch Stimmen von Stefano Podini, dem Verbandspräsidenten, und auch von Bob Hanning, also die gibt's gleich in der Sendung. Wir sprechen über die beiden Halbfinals und ein Thema, das ich auf jeden Fall nochmal anführen möchte. Wir fangen an, Tamo, mit der Nummer gestern Abend. Und wenn wir überlegen, dass wir vor gut 2 Wochen darüber gesprochen haben, dass eventuell die Nationalmannschaftskarriere von Domagoj Duvnjak auf eine dramatische Art und Weise zu Ende geht, dann können wir jetzt sagen, der Junge hat die Chance, hier am Sonntag seinen großen Traum zu verwirklichen und endlich einen Titel mit der Nationalmannschaft zu holen.
Ja, es ist wirklich ein Märchen oder auch ein Wunder. Gibt es überhaupt Wunder, Handballwunder? Der THW-Trainer Philipp Jicher hatte gesagt, er würde es sogar für ein kleines Wunder halten, wenn Domagoj Duvnjak am 8. Februar beim Restart der Bundesliga gegen den SC Magdeburg dabei wäre. Ich frage mich allerdings auch, was Philipp Jicher und Viktor Szilágyi denken, wenn sie am Fernsehschirm sehen, wie sich Dule über das Feld schleppt. Er kommt immer in Überzahl. Also Dagur Sigurdsson bringt ihn immer, wenn Kroatien in Überzahl ist. Hat eine unglaubliche Ausstrahlung, aber sein Bewegungsradius ist sehr eingeschränkt. Man sieht ihn dann auch oft so ein bisschen zur Bank zurückhumpeln. Also der läuft natürlich nicht rund, aber das macht dieses Märchen irgendwie aus.
Der lässt sein Herz und natürlich auch seinen Körper für sein Land auf der Platte an. Das kann man das nicht sagen.
Nee, genau so ist es. Und der hat ja auch so eine Ausstrahlung und so eine Aura, dass das auch mit dem Gegner was macht. Man hat auch gestern gesehen, also es sind ja immer nur wenige Minuten, in denen Duvnjak auf dem Feld steht und trotzdem stehen am Ende immer irgendwelche Assists in seiner Statistik und er bewirkt etwas. Und wenn er nicht auf dem Feld ist, dann, das fand ich so beeindruckend, er hat immer diese Pose, er kniet immer vor der Bank, also er geht quasi von der Spielerbank so nach unten auf die Knie und macht jede Bewegung mit, die Martinovic und Srna und die anderen dort im Rückraum machen, weil er natürlich in den Abläufen drin ist und er pusht die jüngeren Spieler, er tröstet, er tätschelt, er ist einfach irgendwie Teil des Spiels. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, er hat sich gestern auch bedankt bei Dagur Sigurdsson und hat gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Trainer einem verletzten Spieler einen Platz im Kader gibt, während Gesunde auf der Tribüne sitzen müssen. Also er hat auch noch diese Empathie für die Gesamtsituation und das finde ich unglaublich beeindruckend. Ich bin sowieso ein großer Fan von ihm und von seiner Leidenschaft, mit der er diesen Sport ausübt. Er ist wirklich ein toller Sportler und ich bin froh, dass er seinen Vertrag in Kiel zumindest nochmal für ein Jahr verlängert hat bis 2026.
Ich hoffe sehr, dass er sehr gesund durch diese restliche Vertragslaufzeit in Kiel kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nichts gegen die Dänen, die natürlich heute hier in Oslo wieder überragend gespielt haben. Ja, ich wünsche mir tatsächlich, dass am Sonntag Kroatien dieses Spiel gewinnt. Für so einen Ausnahmesportler auch in der Historie des kroatischen Sports, wie das Domagoj Duvnjak ist. Aber wir wollen nicht zu sehr vorausschauen. Die Kroaten haben das Ding gestern verdient gewonnen. Das muss man schon so sagen. Auch wenn natürlich diese rote Karte gegen Aymeric Min sehr diskussionswürdig war.
Es wäre auf jeden Fall eine Krönung. Duvniak ist ja Vize-Weltmeister geworden. Er hat Silbermedaillen, Olympia-Bronze gewonnen. Aber er war eben noch nie ganz oben auf dem Treppchen. Und für so einen ehemaligen Welthandballer und eine der wirklich prägenden und schillernden Figuren dieses Sports wäre das natürlich schon irgendwie die Krönung. Und trotzdem muss man sagen, dass eben genau die anderen es gestern perfekt gemacht haben. Also die erste Halbzeit hat mich wirklich sehr beeindruckt. Kroatien hat 18-11 geführt. Das war fast noch schmeichelhaft für die Franzosen. Kroatien hat die Franzosen empfangen mit einer 5-1 Deckung, die sie wirklich sehr gut gespielt haben. Die Rückraumschützen, zum Beispiel Martinovic, der hat auch alles gepasst. Also da ging der Ball eben aus dem Pfosten immer ins Tor und nicht nach draußen. Und das sind diese Tage, die du manchmal hast. Und davon konnten die Kroaten zehren nach der Pause. Da lief nämlich nicht mehr alles so richtig gut zusammen. Aber es hat eben am Ende gereicht. Ich fand, das war... Ja, es war ein Spiel, aus dem man viel ablesen konnte und was man, glaube ich, auch jüngeren Spielern zeigen kann, weil da sehr viel drin war, sehr viele Abläufe, sehr viele unterschiedliche Systeme. Ich mag auch immer noch die Art und Weise, wie Dagur Sigurdsson seine Mannschaften spielen lässt, wie der mitgeht. Ich freue mich auf Sonntag, ich freue mich wirklich. Und als Kieler, wenn ich das hier sagen darf, ist es natürlich auch schön zu wissen, dass ein Spieler vom THW Kiel auf jeden Fall eine Goldmedaille am Sonntag um den Hals hängen haben wird.
Ja, das ist tatsächlich so. Emil Madsen, Magnus Landin, die sind ja auch hier mit dabei. Habe ich noch einen Kieler vergessen? Nein.
Nee, ich bin auch hier.
Ja, natürlich, du bist auch hier. Du gewinnst ja sozusagen eh immer Gold.
Zumindest ist, wenn man das jetzt auf den THW Kiel überträgt, dem ich natürlich nicht angehöre, sondern Redakteur der Kieler Nachrichten bin, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest meistens hoch. Mein erstes Turnier war übrigens die EM 2016, weißt du Bescheid, ne?
Ja, die lief ganz solide, würde ich sagen. Seitdem hast du aber auch nicht mehr viel gerissen, weiß ich.
Aus deutscher Sicht oder aus THW-Sicht?
Aus deutscher Sicht natürlich.
Ja, genau. Aber interessant ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, weil du eben gerade sagtest, du wünschst dir am Sonntag einen kroatischen Sieg. Hast du gesehen, was der THW Kiel gepostet hat?
Nein, ich hatte noch keine Zeit, in die sozialen Netzwerke zu blicken. Ich war ja direkt hier in der Mixzone am Arbeiten.
Willkommen in meiner Welt. Ich hatte trotzdem ein kleines bisschen Zeit, als ich dich heute Nachmittag versetzt habe. Der THW hat nämlich gepostet, was ich schön fand, krön dich Dule, versehen mit dem Hashtag wir sind Dule. Also in Kiel sind alle am Sonntag ein kleines bisschen Dule. Ich finde es deswegen bemerkenswert, weil natürlich der THW Kiel mit Emil Madsen und Magnus Landin auch noch zwei andere Spieler im Rennen hat. Aber ich finde, jetzt wo Dänemark dreimal hintereinander Weltmeister war, darf man auch mal in so einer märchenhaften Situation ein bisschen Dule sein.
Ja, das finde ich auch. Lass uns über die Dänen sprechen, die ja 20, 25 Minuten gebraucht haben, bis sie dann auf Betriebstemperatur waren. Die erste Hälfte hätte durchaus enger enden können. Ich hatte das Gefühl, die Portugiesen waren mehr im Spiel, als es der Halbzeitstand aussagt. Aber die ersten Minuten des zweiten Durchgangs, da sind die nochmal vom fünften in den sechsten Gang hoch. Und dann war das Spiel erledigt.
Damit kenne ich mich nicht so gut aus, weil mein Auto so alt ist, dass es nur fünf Gänge hat. Aber hast du dir wahrscheinlich gedacht, ne?
Ja.
Aber... man muss auch sagen, dass die Dänen für ihre Verhältnisse in der ersten Halbzeit viele technische Fehler gemacht haben. Da lief so einiges noch nicht rund. Und Deutschland ist ja gegen Portugal ausgeschieden. Deutschland hat in der ersten Halbzeit viele technische Fehler gemacht und lag zur Pause mit 4 Toren zurück. Dänemark hat bis zur Pause viele technische Fehler gemacht und hat mit 4 Toren geführt. Das ist am Ende vielleicht auch der Unterschied, auf den es ankommt, ne?
Ja, die Qualität dieser dänischen Mannschaft ist schon atemberaubend. Ja. Das muss man echt sagen. Also es ist immer wieder beeindruckend. Man kann natürlich irgendwann auch die Diskussion anfangen, dass es langweilt, dass die immer gewinnen. Aber wir sehen hier auch sporthistorische Leistungen in unserer Lieblingssportart. Das muss man einfach so sagen. Sie spielen wie aus einem Guss.
Ich dachte immer, deine Lieblingssportart sei Curling.
Nein, warum? Weil ich so eiskalt bin?
Genau.
Nee. Aber ja, das beeindruckt mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in der Mixzone da auch mit Emil Jakobsen drüber gesprochen, weil das einfach so aus einem Guss ist. Aber die Portugiesen, finde ich, haben trotzdem über weite Strecken überzeugt. Natürlich am Ende, die hatten auch keine Kraft mehr. Die hatten dieses harte Spiel gegen die deutsche Mannschaft mit der Verlängerung. Aber auch da gefällt mir das ähnlich gut wie bei den Kroaten. Die lassen auch ihr Herz auf der Platte.
Ich habe aus sicherer Quelle auch gehört, dass die Portugiesen diese WM auch sehr locker angegangen sind. Also zum Beispiel nach dem Sieg gegen Schweden hat man einige aus der Mannschaft noch bis in die Nacht in einem Club angetroffen, wo sie gefeiert haben. Vielleicht war das ja auch deren Rezept, diese Lockerheit.
Die der deutschen Mannschaft ein bisschen abgeht.
Naja, ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube, gegen Dänemark ist auch einfach ein Punkt erreicht gewesen, wo es eben nicht weiterging für die. Man muss ja auch sagen, ich find's beeindruckend und erschreckend zugleich. Du führst mit 10 Toren gegen Portugal in einem Halbfinale. Du hast das spätere Halbfinale als Kroatien. Du musst am Sonntag schon um 18 Uhr wieder im Finale stehen. Und Nikola Jakobsen wechselt einfach nicht durch. Aus Kieler Sicht habe ich natürlich auch geguckt, was ist mit Emil Madsen. Matthias Gitzel wirft ein Tor nach dem anderen und Emil Madsen darf die letzten 6 Minuten nochmal ran. Von den 54 Minuten Gitzel hätte der auch nochmal 10 oder 15 mehr sich erholen können vielleicht. Aber das ist Jakobsen völlig egal. Der zieht einfach durch.
Ich habe mit Emil Jakobsen auch darüber gesprochen, wie das sein kann, dass die immer noch weitermachen. Und der sagt, ja, das ist unsere DNA. Wenn wir mit 10 Toren führen, wollen wir irgendwann mit 15 führen. Und wenn wir es schaffen können, mit 15 zu gewinnen, dann werden wir auch alles dafür tun. Vielleicht ist auch das Erfolgsrezept, immer wieder so souverän auch die Spiele für sich zu entscheiden. Am Ende ist das Ergebnis dabei rumgekommen, was die Experten erwartet haben. Dänemark hat sich sehr, sehr souverän durchgesetzt. Ich möchte ein anderes Thema noch mit dir ansprechen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du aus den anderen Gruppen auch, beziehungsweise andere Gruppen ist ja falsch, aber ab dem Viertelfinale sehen konntest. Die Schiedsrichterleistungen möchte ich gerne an dieser Stelle thematisieren. Und ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie horrend schlecht. Das muss ich wirklich sagen. Und zwar bislang in allen K.O.-Phasenspielen. Auch heute hat mir das nicht gefallen, was die Schiedsrichter gepfiffen haben. In den Spielen hier in Oslo, das in Zagreb gestern, das in Zagreb im Viertelfinale. Da gab es einige Entscheidungen, knifflige. Man hat den Videobeweis. Trotzdem habe ich hinterher immer wieder gedacht, wo bewegt sich das hin? Ich finde es nicht gut. Ich will es auch ansprechen, weil Deutschland ist eh raus und Deutschland hat jetzt nicht verloren, weil die Schiedsrichter gut oder schlecht waren, sondern weil sie schlechter waren als Portugal. Aber insgesamt finde ich die Schiedsrichterleistungen ab der K.O.-Phase nicht WM-würdig.
Was auffällt, ist auf jeden Fall, dass es relativ viele Videobeweise gibt. Da könnte man ja erstmal als Ansatz wählen, dass man das gut findet, weil die Schiedsrichter sich dazu entscheiden, sich die Sicherheit zu holen. Und ich muss dazu sagen, dass ich bin hier im Medienhotel untergebracht und das Viertelfinale wurde auf keinem der Kanäle übertragen, die ich in meinem Hotelzimmer hatte. Gestern war das ein bisschen anders, denn gestern wurde das Spiel der Kroaten auf einem dänischen Sender übertragen, das habe ich gesehen. Es waren auch deutsche Schiedsrichter. Also da muss ich sagen, habe ich schlechtere Schiedsrichterleistungen bei der WM gesehen als gestern. Ich finde auch, dass die sich in den entscheidenden Momenten die Hilfe vom Videobeweis geholt haben und habe ansonsten jetzt nicht überragend viele Fehler gesehen. Fandst du es so schlecht gestern?
Ich fand es nicht gut. Ich will nicht sagen, dass das eine horrend schlechte Leistung war. Die rote Karte gegen Aymeric Minn.
Die fand ich auch wirklich überraschend, wenn man hinzuzieht, dass eben der Videobeweis hinzugezogen wurde. Ne?
Also Absicht muss ja auch eine Rolle spielen. Er ist in einer Foul-Situation und ich sag dir ganz ehrlich, Tamo, also da eine rote Karte zu geben, dann ist mir teilweise auch ein bisschen egal, wie die Regel ist, weil dann heißt wahrscheinlich ja, Ellbogen im Gesicht des Gegenspielers, aber er wird gefoult. Also es ist ja sozusagen erstmal die Foul-Situation bedeutet Pfiff. Und dann ist der Ellenbogen im Gesicht des Gegenspielers. Also, tut mir leid. Das ist ja auch nicht so, dass Aymeric Minn dafür bekannt ist, ein dreckiger Spieler zu sein. Um Gottes Willen. Kann ich dann nicht nachvollziehen. Ist für mich eine falsche Entscheidung.
Die Schiedsrichter werden ja vor solchen Turnieren auch immer noch gebrieft. Es gibt ja immer so ein bisschen eine Richtung und Dinge, auf die sie achten sollen. Da fehlt mir ein bisschen der Einblick, muss ich ehrlich sagen, weil ich da mich nicht so intensiv mit beschäftigt habe. Aber es hat in dem Turnier zumindest die eine oder andere rote Karte gegeben, über die ich mich wirklich sehr gewundert habe. Und da hat man das Gefühl, dass es da sozusagen ein Briefing gab, dass man da etwas strenger bei bestimmten Dingen zu Werke gehen muss.
Das ist mir egal, weil es tut dem Sport so nicht gut.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Thema Wechsel, wieder ganz abrupt.
Italien jetzt?
Ja, Forza Italia. Bob Hanning wird neuer Nationaltrainer und soll darüber hinaus helfen, die Strukturen des Verbandes massiv zu verändern und eine breite Basis zu schaffen, die es der Nationalmannschaft von Italien ermöglicht, nicht nur 6, 7, 8 gute Spieler zu haben, die beispielsweise in der Bundesliga spielen, sondern darüber hinaus. Und ihr hört jetzt kurz eine Stimme von Stefano Pudini, dem Verbandspräsidenten der Italiener. Ja, ist jetzt ein bisschen komisch, Stefano, weil wir ja gerade schon mal miteinander gesprochen haben für eine andere Plattform. Da könnt ihr übrigens gerne auch reinschauen. Bei Strikespiller gibt es noch mal ein paar Aussagen des italienischen Verbandspräsidenten zu einer Personalie, die extrem spektakulär ist. Natürlich aus deutscher Sicht, Bob Hanning wird neuer Nationaltrainer. Aber das Entscheidende ist, er wird nicht nur Nationaltrainer, sondern er soll sich um das ganze Projekt Palamano Italiano kümmern, also den gesamten Handball. Was steckt dahinter?
Also gesamte Handball ist vielleicht zu viel, aber sicherlich, er ist Teil eines großen Projektes, wo einfach Italien diesen ersten Step gemacht hat, wo wir gut abgeschlossen haben bei dieser WM. Aber es soll nur der Anfang sein. Wir brauchen mit ihm, mit seinem Einsatz neue Energie, neue Ideen, neue technische Ideen. Und hauptsächlich müssen wir auf diesen Jungs auch mental arbeiten, dass sie längere Spiele, längere Turniere verkraften, einfach die Konzentration zu behalten. Wir müssen auch schauen, auch mit ihm, dass wir mehr Spieler ins Ausland bringen. Wenn unsere Spieler 50, 60 Spiele im Jahr machen und 4-5 Mal die Woche mit besseren Spielern trainieren, dann kann auch die ganze Nationalmannschaft besser werden. Und dies alles zusammen muss auch zusammenhängen mit unseren Talenten, die wir einfach mit einem neuen Kopf, mit einer neuen Mentalität, die sehr erfolgreich war bei der Akademie von den Füchsen, auch das bei uns in Italien weiterzubringen. Und nur so können wir in Italien, das kann das italienische Handball eigentlich größer werden und besser werden.
Wo sind denn aus deiner Perspektive die größten Schwierigkeiten im italienischen Handball?
Ja, wir haben also strukturelle Probleme. Das heißt, wir haben nicht so viel große Hallen. Wir haben eher kleine Hallen. Wir sind regional sehr aufgeteilt. Es gibt Regionen, wo überhaupt kein Handball gespielt wird. Also wir starten mit einem neuen Programm, auch mit der EHF zusammen in den Volksschulen, wo wir in ganz Italien mit den Volksschulen, mit diesem Handball anfangen können, weil da auch die kleineren Hallen gut gehen. Das heißt, wir müssen viel daran arbeiten. Das andere, was ich gemacht habe, nachdem ich gewählt worden bin, habe ich sofort mit der italienischen Sportuniversität ein Abkommen gemacht und es wird ein spezifisches Studium geben, nur für Handball. Zurzeit gibt es in Italien nur in der Sportfakultät eine Abteilung für Fußball und die zweite Sportart wird Handball sein. Das ist sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil da wollen wir schon sofort diese Trainer einbinden, die zukünftigen Trainer einbinden oder Sportlehrer einbinden, die jetzt demnächst auch mehr Handball in den Kindern lernen, nicht nur Fußball, Korbball und Flugball und so weiter.
Wie viel Geduld werdet ihr haben als nationaler Verband?
Ja, ich persönlich habe ich sehr, sehr viel Geduld, aber ich glaube auch, dass der italienische Handball viel Geduld haben wird. Wir haben das auch eigentlich demonstriert. Wir haben jetzt mit Trillini 8 Jahre lang gearbeitet. Wir haben die ersten 7 Jahre wirklich sehr, sehr wenig gewonnen, beziehungsweise fast nichts. Den letzten 6, 7, 8 Monate sind endlich die Siege gekommen. Deswegen glaube ich, hat der italienische Handball viel Geduld. Man muss ihnen natürlich so ein Programm gut erklären und man muss eben, und das haben wir ja auch persönlich besprochen, wenn wir auch die ersten 4, 5 Spiele verlieren sollten, was nicht vorkommen wird, aber wir müssen daran glauben, ein Projekt muss man langfristig machen und man muss Ruhe und Geduld haben, dass das mit der Zeit sicherlich die Früchte bringen wird.
Du warst ja eben auch auf der Pressekonferenz und hast dir das angehört. Welchen Eindruck hattest du generell von Podini?
Insgesamt einen guten. Ich wollte zu dem Italien-Thema auch noch was anderes hinzufügen. Kannst du mir sagen, wie der Spitzname von Bob Hanning ist?
Der Spitzname von Bob Hanning war früher, glaube ich, auch unter anderem mal Napoleon.
Genau. Ich habe nämlich vorhin mit Bob Hanning gesprochen und habe ihn darauf hingewiesen, dass Napoleons Italienfeldzug 1796 komplett von Erfolg gekrönt war. Und er musste nur lachen, als ich sagte, jetzt frag mich aber nicht, warum ich jetzt gerade daran denke. Und da hat er dann gesagt, er wolle sich jetzt auch damit mal beschäftigen, ob es da vielleicht irgendwelche Parallelen gibt.
Ja. Mal gucken, ob sein Feldzug jetzt durch den italienischen Handball auch von Erfolg gekrönt sein wird. Ihr hört gleich, wie gesagt, auch noch eine Stimme von Bob Hanning selbst. Aber Podini machte mir den Eindruck, dass der anpacken will.
Ja, der will anpacken. Ich habe auch so ein bisschen hinter den Kulissen gehört, dass es, wie soll ich jetzt sagen, das Wort Mafia hat in der Tat niemand in den Mund genommen, aber man konnte so zwischen den Zeilen raushören, dass der Verband in den vergangenen Jahren so ein bisschen von bestimmten Leuten diktiert wurde, sagen wir mal so. Und es gab dort offensichtlich auch lange Jahre die Prämisse, dass die Spieler alle in Italien spielen sollen. Es hatte offensichtlich auch was mit Nationalstolz und so weiter zu tun. Und natürlich ist das dann auch eine große Gefahr, eine Entwicklung zu verpassen. Also es ist natürlich viel schlauer, dieser Ansatz, dass man versuchen will, möglichst viele Spieler im Ausland unter Vertrag zu haben und dass sie dort ausgebildet werden. Und du siehst ja jetzt auch schon den Erfolg, also ein Domenico Ebner oder auch Leo Prantner, der in Balingen gespielt hat, jetzt bis er zu den Füchsen aktuell gewechselt ist. Das ist ein Klassenunterschied dieser Mannschaft in den letzten Jahren, der da gewachsen ist, und ich finde das richtig. Ich habe im ersten Moment gedacht, wow, da ist jemand Geschäftsführer von einem sehr, sehr ambitionierten Handball-Bundesligisten und findet die Zeit, so einen Nebenjob zu haben, der ja nicht nur in 2 Wochen aus dem Homeoffice zu erledigen ist, sondern die National Team Weeks sind ja 7, 8, 9 Wochen, je nachdem, wie das Land das interpretiert. Aber Bob Hanning hat heute erklärt, dass er eben ein überragendes Team bei den Füchsen um sich herum hat und dass er sich diese Zeit auch durch weniger Freizeit, die er dann hat, dass er sich das nehmen wird. Und ich glaube, dass, wenn man gesehen hat, was er in Potsdam geleistet hat, kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig smarter Move für die Italiener ist.
Gut, dass du ein paar seiner Aussagen schon angedeutet hast aus dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe.
Oh, habe ich jetzt gespoilert?
Nein, hast du nicht. Wir hören mal kurz rein, was Bob Hanning selbst zu sagen hatte.
Herr Bob, es wurden gerade auf der Pressekonferenz schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet und du hast auch erklärt, wie das Ganze einigermaßen zustande gekommen ist. Was ich aber gerne von dir wissen würde, ist, hat dich das überrascht, als diese Anfrage kam?
Ach, das würde jetzt so arrogant klingen, wenn ich sage, es hat mich nicht überrascht. Es hat mich gefreut. Es war ja schon so, dass als ich die Tür geöffnet habe, indem ich gesagt habe, ich würde gerne mal eine Nationalmannschaft trainieren, deren Entwicklung im Mittelpunkt der Arbeit steht, dass auch der eine oder andere Nationalverband auch angefragt hat. Aber ich habe mich besonders gefreut, dass es die Italiener jetzt auch waren und die Gespräche mit Stefano Pordini auch in die Richtung gegangen sind, die für mich machbar sind und die für mich aber auch reizvoll sind. Das hat einfach vom ersten Moment an gematcht, dass das, was der Verband gerne möchte und braucht, genau das ist, was ich dem Verband gerne geben möchte und kann. Und von daher war das sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Ich mag jetzt nicht davon sprechen, dass es eine Herzensangelegenheit ist, weil das mittlerweile fast schon verbraucht ist, wenn die Trainer ihren Verein wechseln und dann immer Herzensvereine haben. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich hoffe, dass es zu einer Herzensangelegenheit wird. Und da bin ich relativ guter Dinge, dass das gelingen könnte.
Wer dich natürlich jetzt genauer kennt, der weiß, dass du sehr viel machst. Du bist sehr umtriebig, du bist immer irgendwo unterwegs. Hast du nicht das Gefühl oder vielleicht die Befürchtung, dass das irgendwann einfach auch zu viel werden kann? Weil die ganzen Dinge, die du regeln musst, das ist nicht so einfach zeitlich.
Ja, aber es ist immer im Leben so, dass wenn man selbst gut sein will, dass man auch eine eigene Befriedung braucht. Und wenn man das jetzt so viele Jahre macht und die Bundesliga-Mannschaft immer wieder neu ja auch entwickelt, dann kommt ja irgendwann eine Routine ins Leben. Und für mich ist es immer gut, aus diesen Routinen auszubrechen. Das habe ich damals bei der HBL gemacht, das habe ich beim DRB gemacht, das habe ich jetzt in Potsdam gemacht, das werde ich jetzt bei den Italienern machen. Ich habe ein überragendes Team um mich rum, ich habe überragende Menschen um mich rum, die in den National Weeks das problemlos auffangen. Also es wird überhaupt gar kein Problem sein. Und es ist, wenn dir etwas Freude macht, wenn du etwas aus Liebe machst, wenn du etwas aus Leidenschaft machst, dann bist du auch in deinen anderen Themenfeldern viel besser. Und meine Gesellschafter, mit denen haben wir das natürlich auch besprochen. Und die haben gesagt, du machst das, was uns gut tut. Und ich glaube, es tut mir gut und ich glaube, es tut den Füchsen gut.
Es ist ja so, dass die Italiener sich 28 Jahre nicht für eine WM qualifiziert haben. Hier haben sie wirklich begeistert. Viele sagen, das war überragend, dass die Italiener mit dabei gewesen sind und wünschen sich, dass das auch in den kommenden Jahren der Fall sein wird. Es ist aber so, eine Qualifikation ist eben nicht selbstverständlich. Was macht dich denn zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren der Fall sein wird?
Also die Wahrheit ist, ich habe natürlich viel Videomaterial gesichtet. Das heißt, aus der Theorie heraus und das, was ich gesehen habe, kann man daran glauben. Jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben, ist natürlich schwer. Man muss die Mannschaft kennenlernen, man muss das Gefühl kennenlernen. Ich habe jetzt länger mit Domenico Ebner gesprochen, ich habe natürlich mit Leo Brandner gesprochen, wo er noch nicht wusste, dass ich Nationaltrainer werde, mir ganz, ganz viel Input auch geholt. Ich glaube, dass diese Nationalmannschaft von ihrer Mentalität und von dem, wo sie steht, genau zu dem passt, was ich bin. Und die Aufgabe wird sein, dass wir uns ich würde mal sagen, kontinuierlich für WMs und EMs auch qualifizieren. Viel mehr kann ich im Moment noch gar nicht dazu sagen, weil wenn wir im März das nächste Gespräch führen nach der ersten National Week und man hat Trainingseinheit, man ist mit der Mannschaft gereist, man hat jetzt persönliche Gespräche geführt. Viele Spieler haben sich schon von sich aus proaktiv gemeldet, was ja auch immer ein gutes Zeichen ist. Dann glaube ich, dann kann man auch ein bisschen besser absehen, was passiert, wenn man mal die Talente gesehen hat. Ich werde jetzt in Zukunft mal Ende Februar mir die Pokalendrunde mit 8 Mannschaften angucken. Ich glaube, dann hat man einfach einen besseren Überblick und dann kann man auch verbindlicher sagen, was gehen kann und was nicht gehen wird.
Wenn wir jetzt aber trotzdem mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn du dann irgendwann mal nicht mehr dieses Amt inne hast, wann wärst du denn zufrieden, mit welchem Ziel oder mit dem, was du erreicht hast, aus der Nummer irgendwann mal rauszugehen? Das wird ja irgendwann mal der Fall sein. Und du sagst, ja, ich habe das geschafft, was ich machen wollte.
Also auch da gilt die Frage nach der National Week, wer mir lieber als heute? Weil alles das, was ich gerade gesagt habe, ja Grundlage ist für Ergebnisse. Ich kann eine Sache ganz verbindlich sagen, wir werden in kein Spiel gehen und sagen, wir haben keine Chance. Sondern die Mentalität wird sein, sie müssen eine Menge investieren, um uns zu schlagen. Und das ist das, was ich der Mannschaft mitgeben will. Und wenn du Spieler entwickelst, wenn du Spieler in die Bundesliga bringst, wenn die Mannschaft sich wirklich regelmäßig qualifiziert und vielleicht auch mal in ein Achtel- oder Viertelfinale, je nach Modus kommt, dann glaube ich, wäre das für Italien schon was ganz, ganz Großes. Aber Step by Step und lasst mich erstmal ankommen und dann lasst mich danach das Ganze ein Stück weit einordnen.
Also Bob möchte erstmal sich ein Bild machen. Er hat gesagt, gib mir bitte nochmal die Zeit, die erste Woche oder die ersten 10 Tage mit der Nationalmannschaft dann zu bewerten. Ich muss sehen, wie die Spieler sind, wie sie im Training agieren. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass er es als sehr positiv empfindet, dass einige sich schon von selbst aus bei ihm gemeldet haben. Das ist generell ein gutes Zeichen, glaube ich. Also die Spieler haben Bock auf diese Zeit mit Bob Hanning, der erstmal einen 4-Jahres-Vertrag auch unterschrieben hat, aber wie wichtig kann das übrigens insgesamt sein für den Handball? Weil wir zuletzt diese Diskussion hatten, ja, wir sind immer in den gleichen Ländern, uns fehlen auch Märkte. Portugal ist jetzt ein kleiner Markt zumindest mal geworden in den letzten, ich sag mal grob 10 Jahren. Das könnte dem Handball helfen, Italien damit dabei zu haben.
Meinst du jetzt Markt im Sinne von einer schlagkräftigen Liga oder meinst du einen Markt, der vielleicht auch als Schauplatz für große Turniere geeignet ist?
Ja, ob die in der Lage sind, eine gute Liga auf die Beine zu stellen, da bin ich sehr skeptisch.
Ich nehme mich auch.
Weil die Zerstreuung, das Dezentrale in Italien mit dem Norden, einmal Südtirol, wo es ein bisschen Handball gibt, dann Reggio Emilia, Bologna und so weiter. Und dann
du bist
vielleicht noch mal
Experte.
Ja gut, ich habe in dem Land mal gewohnt. Aber dann vielleicht auch noch ein bisschen im Süden und dann in Sizilien. Das macht es schwer, auch die Reiserei, fehlende Gelder, aber wenn die Nationalmannschaft gut ist und wenn sie vielleicht auch mal Co-Gastgeber einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft sind, glaube ich, täte das dem Handball enorm gut.
Es gab dort ja schon mal ein Turnier.
Ist ein bisschen länger zurück, EM 98.
Genau. Es würde natürlich auch das, was wir eben gesagt haben, konterkarieren, denn die Stärke der Nationalmannschaft speist sich ja im Moment eher daraus, dass die Spieler nicht in Italien spielen. Also würde es natürlich die Sache konterkarieren, wenn man jetzt versuchen würde, eine starke italienische Liga zu manifestieren. Aber ich weiß nicht so genau, ob ein Land wie Italien damit gemeint ist, wenn wir sagen, der Handball muss in andere Länder gehen. Also ich habe mich auch intensiv bei dieser WM mit diesem Thema beschäftigt, mit diesem, ich nenne das immer Turnierinflation in Deutschland und Dänemark, die ja in den nächsten 7-8 Jahren beide Länder jeweils 4 Männerturniere alleine ausrichten. Deutschland 27, 29 und so weiter, wissen wir ja alles. Ich denke dann immer im Hinterkopf eher außereuropäisch, ob jetzt die nächste oder übernächste oder welche EM auch immer dann in, was war das, Spanien, Portugal und der Schweiz ist oder ob da jetzt Italien dabei wäre. Das wäre für mich nicht so der riesengroße Unterschied, aber wenn eine Weltmeisterschaft mal in Brasilien wäre oder wieder in Asien, das sind neue Märkte. Und wie schon eben gesagt, also in Portugal ist die Entwicklung ja mittlerweile auch so, dass du mit Benfica und Sporting und FC Porto auch Vereine hast, die Champions League tauglich sind, immer wieder. Und da sind wir in Italien ja noch weit von entfernt. Da wird ja diese Entwicklung erstmal nur über die Nationalmannschaft gedacht. Alles andere muss sich irgendwie erstmal ergeben. Mir wäre es relativ egal, ob jetzt eine EM irgendwann mal in Italien wäre oder nicht. Abgesehen davon, dass ich mich in Italien auch schon sehr, sehr oft, sehr lange und sehr gut aufgehalten habe und mich freuen würde, wenn ich diese EM dann besetzen könnte für meine Redaktion.
Also möchtest du doch, dass ein Turnier in Italien stattfindet?
Es gibt eine sehr, sehr gute Eisdiele in Rom am Pantheon um die Ecke, da würde ich gerne mal wieder hin.
Es gibt in Rom sehr viele gute Eisdielen, aber ich kann dir bessere empfehlen als die am Pantheon.
Du kennst die doch gar nicht.
Ich kenne sehr viele Eisdielen in Rom. Tamo, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wir könnten jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen. Dafür, dass du am Anfang gesagt hast, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, boah, ich bin echt durch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier machen will, fand ich das sehr gelungen und sehr kurzweilig. Und kurz noch der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Und ihr könnt vorbeischauen, was zum Beispiel patreon.com/kreisab angeht, oder ihr schaut einfach in die Shownotes, da gibt es einen Link zur PayPal, falls ihr dieses Format gerne unterstützen wollt.
Auf mein WM-Tagebuch in den Kieler Nachrichten beziehungsweise auf kn-online.de hast du jetzt aber nicht hingewiesen.
Nein, habe ich noch nicht, aber du hast das jetzt getan.
Ist lustig und steht vor der Bezahlschranke.
Oh, das ist sehr gut. Also solltet ihr da auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Danke für eure Zeit und vergesst nicht, morgen wieder einzuschalten. Bis dann.